Ach ja, herzlich willkommen zurück zu Warum Comedy mit Michi Mauder
und ich.
Sebastian Ulrich.
Yeah.
Und auch heute stellen wir uns wieder die Frage, warum sollte man Warum Comedy den Podcast hören? 50 Folgen sind durch, Michi Mauder.
Yeah.
Ist das nicht aufregend?
Das ist schon aufregend. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist, Basti. Vor allem, weil du...
Ach ja, das ist eine Lüge. Aber okay, hier bin ich.
Ja, ich hab schlecht geschlafen in Antizipation des heutigen Gespräches, aber das ist ja immer
ja,
so.
Ja, ich auch tatsächlich. Ja. Ich auch, also ich habe wirklich, wirklich beschissen geschlafen. Ich bin jetzt Zeit mit diesem beschissenen Basketballturnier 24 Stunden am Tag beschäftigt, damit irgendwelche komischen, hier ist wieder ein Korb gefallen und das Ganze zusammenzuschneiden. Und es ist echt tatsächlich sehr, also ich habe das Gefühl, ich bin über die letzten paar Jahre mit meinen verschiedenen Jobs, die ich so mache, eine andere Definition von Monotonie gewohnt worden,
mhm.
Weil normalerweise beschreibt man Monotonie als jemand, der in einer Excel-Liste einträgt, wie viel Kühe letztes Jahr verkauft wurden, ne?
Mhm.
Und wenn man jetzt aber Sport anschaut und kommentiert, dann würde niemand sagen, boah, das ist ja monoton. Aber bei Monotonie, so wie bei Wellenlängen generell, also wenn man bei einer Welle Monotonie feststellt, kann man ja weiter rauszoomen. Und im Kontext der gesamten Welt ist sogar eine sehr abwechslungsreiche Melodie immer noch monoton. Und genauso ist Basketball und dieses ganze Zeug sehr monoton. Wenn du jeden Tag nichts anderes machst als, oh, wow, da hat er aber wieder gut gedribbelt, du Mensch, holy shit.
Also aber,
da hat er wieder geworfen.
Aber wenn das dein Kommentierstil wäre, dann wäre das, glaube ich, auch für dich spannender, oder?
Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube, mein Gimmick ist sowieso, was die Sportwelt angeht. Also ich verstehe überhaupt nicht, wieso ich diese ganzen Jobs habe. Aber ich glaube, mein Gimmick in der Sportwelt ist eh, dass ich der Idiot bin. Und vielleicht sollte ich da noch ein bisschen mehr reinkaufen. Also das ist ja so, der Ballo,
Oh, das ist aber ein schöner Ball. Mhm. So irgendwann im letzten Viertel fällt dir auf, wie der Ball aussieht oder so. Fände ich gut.
Will haben, Spiel.
Ja, nein, Basti, ich glaube, du hast diesen Job, weil du qualifiziert bist dafür.
Ach, ich bin für nichts qualifiziert. Ich war noch nie in meinem Leben für irgendwas qualifiziert. Das ist tatsächlich wahr.
Dafür hast du dich aber ganz gut durchgeschummelt bisher.
Ja, natürlich. Ich bin ein Betrüger. Bist du noch nie auf die Idee gekommen, dass ich ein fucking Betrüger bin? Ich mache alles nur, das ist alles Quatsch. Es gibt wahrscheinlich 700 Millionen Menschen in Deutschland, die sich besser auskennen mit all dem Zeug, was ich mache, als ich.
Ja, aber sie haben nicht das draus gemacht, was du draus gemacht hast. Mit welchem Ziel bist du denn Betrüger? Was willst du denn? Willst du unendlichen Reichtum?
Nee, ich will einfach meine Ruhe. Das ist so der Hauptteil.
Das ist der schlechteste Betrüger der Welt, der einfach alle Menschen betrügt dafür, dass er seine Ruhe hat.
Ja, ich bin die griechische Armee, die das trojanische Pferd durch die Pforten schiebt, nur um da ein bisschen zu chillen. Einfach nur, um wieder im Bett zu liegen mal. Ich will nicht mehr im scheiß Feldlager sein die ganze Zeit.
Ja, okay, aber du hättest ja auch im Meer schwimmen gehen können dann, anstatt da jetzt ein Pferd bei den armen Trojanern durchzuschieben.
Ja, gut. Mal im Meer schwimmen ist ja okay, aber du wirst mir zustimmen, wenn dein permanenter Aufenthaltsort die Mitte des Meeres ist. Da muss man nur Moby Dick lesen, um zu wissen, oh boy.
Ja, das ist auch.
Ich bin übrigens noch nicht ansatzweise wach. Es ist hier ungefähr 4 Uhr in der Früh.
Ja, wie lang geht denn dein durchschnittlicher Arbeitstag zurzeit?
Ich bin gestern um 2:30 in der Nacht zurückgekommen, heimgekommen.
Von wo?
Von dem Schnittdings.
Ach so, okay, also du warst jetzt nicht irgendwo in Bamberg oder so.
Nee, in der Halle darf man nicht sein. Es ist ja nur in einer Halle jetzt das Turnier. Es ist ja wie so ein großes Festival. Es ist in München im Audi-Dome.
Ach so.
Und da sind alle Mannschaften, aber da darf man nicht hin, wenn man nicht 4 AIDS-Tests gemacht hat und irgendwie noch diesen komischen Test macht, wo man rückwärts das Alphabet aufsagt.
Und über 2 Meter groß ist.
Und über 2 Meter groß ist und bei so einem Pyramiden-Scheme mitmacht, weißt schon, wo man 4 Tupperwaren an eine Freundin verkauft und die verkauft sich dann weiter an die nächste Freundin.
Mhm.
Es gibt alle möglichen Qualifikationen dafür und ich erfülle keine davon. Was wieder zurück zu dem Punkt kommt, unqualifiziert.
Nee, Also das, da muss ich dir widersprechen, weil wenn du bei so einem Pyramid-Scheme, bei so einem Schneeballsystem dabei bist, dann bist du Betrüger und das bist du ja.
Ja, ja, richtig.
Eben, also das, ach so, dafür ja. Wärst du ja qualifiziert.
Also ich bin qualifiziert, um Betrüger zu sein. Naja, aber die meisten Leute, die in so einem Pyramid-Scheme sind, die sind ja auch betrogen worden, um in dem Pyramid-Scheme zu sein. Denken ja, sie machen voll die legale, coole Arbeit.
Ja, aber je höher sie kommen, desto mehr gehen sie auf die Betrügerseite. Und desto eher können sie auch was verdienen damit. Also Leute, wenn ihr...
Kann man da wirklich hochkommen?
Ich glaube schon. Also
das ist doch genau der Betrug, oder?
Naja, also es werden natürlich nur dumme Leute dafür rekrutiert, die da überhaupt keine Ambitionen haben. ich glaube, wenn du dich da voll drauf einlässt, dann kannst du da schon was werden.
Ja, vielleicht ist das die nächste Schiene, in die ich gehe, weil meine Comedy-Karriere ist offiziell beendet, nachdem ich letzte Woche mal versucht habe, Jokes aufzuschreiben und gemerkt habe, boy, da ist nicht mehr viel übrig im Hirn.
Mhm. Ja, das ist ja das erste Mal, dass du das sagst.
Ja, ich finde das ganz interessant. Die letzte Folge Warum Comedy mit uns beiden, Warum Comedy, war ja auch schon in Quarantäne. Mhm. Wie ich es nenne, weil ich meine Comedy-Persona darüber definiere, dass ich Sachen komisch ausspreche.
Ja.
Jetzt, das ist jetzt meine neue Persona. Und ich sage jetzt ganz viele Sachen darüber, wie komisch es ist, dass Frauen beim Ikea nicht einparken können. Das sind jetzt so meine beiden Staples.
Das finde ich gut.
Und ich habe das Gefühl, vor zehn Wochen, als ich das letzte Mal da war, da konnte man noch so eine gewisse Zuversicht erkennen, so einen jungen Spund, Sebastian, mhm, der so gesagt hat, ja, vielleicht kann man ja was Cooles machen mit der Zeit, vielleicht kann man ja was, und jetzt kommt man zurück und findet mich nackt in einem Holzfass, wie ich die Regierung verfluche.
Naja, aber das hast du ja letztes Mal auch schon gemacht, da hast du ja auch erzählt, dass du nur zu Hause rumsitzt,
ja, okay, und Gitarre übst. Nur weil ich nackt in einem Holzfass lebe normalerweise, heißt das nicht, dass ich metaphorisch nackt in einem Holzfass war.
Ja, gut, das könnte auch ein Grund sein, warum du beim Basketball gefragt bist. Weil du scheinbar einfach sehr günstig bist, weil du keine großen Lebenshaltungskosten hast.
Naja, ich muss halt mein Fass überall mit hinbringen, ne? Also man muss das quasi, man muss das begehbar machen für Fassleute. Man braucht da wie so eine Rollstuhlrampe, damit ich mein Fass da hochschieben kann. Muss man alles umbauen. Das hat 400 Millionen Euro gekostet.
Aber du brauchst keinen Schlafplatz.
Ja, das ist richtig.
Also
das ist sehr gut. Und ich brauche auch kein Catering oder sowas, weil es fangen sich normalerweise immer irgendwelche kleinen Krabben oder sowas in meinem Fass.
Okay, ich dachte, die Leute denken, dass du ein Abfalleimer bist und werfen bei dir was rein.
Ja, das passiert auch oft. Aber das passiert auch ohne das Fass.
Sehr gut. Ja, Basti, du, es sind wieder 10 Folgen rum. Und ich glaube, das ist das erste Mal, jetzt beim 5. Mal, dass du dich sowas Ähnliches wie vorbereitet hast, also zumindest mehr als eine der Folgen gehört hast. Kann das sein?
Ja, ich hab viel Warum Comedy gehört in meinem Fass. Ich habe, glaube ich, fast alle Folgen angehört, die in der Zwischenzeit passiert sind. Und muss sagen, du, da waren Folgen dabei.
Okay, das ist das Netteste, was du jemals über meinen Podcast gesagt hast.
Falco, wie immer, eine Freude, dem zuzuhören. Und natürlich Michel, mit der Meiero.
Jawohl, das war sehr schön. Aber eine Sache ist, habe ich, um mal dir klarzumachen, was du für einen Eindruck oder Einfluss auf mich hast, als ich die Folge mit Bora gemacht habe, wo wir über Autokino-Shows gesprochen haben, habe ich die wie immer auf Twitter geteilt. Und das war das allererste Mal, dass du einen Tweet von mir geliked, gefaved hast. Und ich war völlig perplex, weil ich mir nicht sicher war, was das jetzt heißt und ob man jetzt auch ironisch Likes auf Sachen verteilt oder was das soll. Und dann habe ich ein bisschen geweint.
Ach so, das wissen wir ja seit J.K. Rowling, dass alle Likes auf alles ironisch sind, bis man dann 4000 Sätze langes Pamphlet darüber schreibt, wieso Trans-Leute nicht existieren sollten. Also es kann sein, dass das alles noch außer Kontrolle gerät.
Wie auch immer wir jetzt diese Kurve Referenz genommen nicht haben. Verstehen,
für alle, die Referenz nicht verstehen, ihr habt ein besseres Leben als ich momentan, offenbar. Weil ich, das Einzige, was mir bleibt, ist Deep Dive in schlimme Winkel des Internets.
Meine Community, wenn man sie so nennen kann, gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Und ich muss sagen, dass selten so viel interagiert wurde wie bei diesem Aufruf. Ist kein Scheiß.
Okay.
Und vor allem gab es auch einige Fragen zu deinem Podcast. Also einige Fragen. Es gab insgesamt 5. Eine davon war, was letzter Preis? Aber was die anderen 4.
Was letzter Preis?
Was letzter Preis, ja. Diese eBay-Kleinanzeigen-Standardfrage.
Ach so. Okay, sorry, ich hatte deinen Joke nicht verstanden. Ich bin, wie gesagt,
war nicht
raus
meiner.
Aus dem Comedy-Game.
Okay, sehr gut. Aber dafür machst du noch deinen Podcast, ja. ja, du hattest ja auch Michel Mittermeier und Maxi Stettenbauer vor mir schon in deinem Podcast.
Ja, ja.
Und du
ich
hattest sogar
fang den... die immer ab. Ich fange die immer ab, wenn die auf dem Weg zu dir in die Wohnung sind. Ich lauer vor deinem Haus.
Deswegen klingt das auch immer so wie so ein Bildreporter, der irgendwie mit seinem Handy-Headset irgendwelche Leute interviewt.
Herr Mittermeier, was sagen Sie zu den Vorwürfen? Herr Mittermeier! Jetzt reden Sie doch mit uns, Herr Mittermeier!
Ja, genau so. Das ist ein Bit zusammengefasst. aber ihr hattet ja auch sogar den amerikanischen Bernhard Hiergeist, Jesse David Fox, in eurem Podcast.
Ja, richtig. Der amerikanische, der hat ein Foto von Bernhard Hiergeist als Plakat in seiner Wohnung hängen. Er ist wirklich ein Riesenfan von Bernhard Hiergeist, hat sich gedacht, den Karriereweg schlage ich auch ein.
Ja, völlig zu Recht. Also wer kein Fan von Bernhard Hiergeist ist, macht was falsch. Aber
das stimmt.
Ihr habt doch nur Stand-Up-Comedians in eurem Podcast. Wie kam das denn?
Erstens hat Jesse David Fox auch mal Stand-Up gemacht, wie man unseren Podcast nehmen kann, nämlich 3 Auftritte oder so. Also ist er mehr qualifiziert als die Hälfte der Gäste, die bei deinem Podcast schon waren.
Sehr gut.
sorry. Vor allen Dingen ist er ja ein großer Historiker der Comedy-Szene und ist wirklich wahnsinnig anders, weil, also ich habe das Gefühl, dass tatsächlich dafür, dass Comedy- und Künstlerszene angeblich so freiheitlich und wir machen alle unser eigenes Ding und bla, dafür sind die Meinungen in Comedy eigentlich relativ gestreamlined, welche Comedians gut sind und welche Comedians schlecht sind. Ne? Wir haben über Dave Chappelle schon geredet und wieso ich da sehr große Probleme damit habe, dass viele den auch noch heute so geil finden. Und Jesse David Fox ist überhaupt nicht so. Mhm. Zum Beispiel Jesse David Fox über Louis C.K. hat den Satz gesagt, der wirklich mich meine komplette Comedy-Geschichte überdenken hat lassen. Der hat über Louis in unserem Podcast gesagt, when he was on top, he was fine. He was a fine comedian. Er hat nicht gesagt great, er hat nicht gesagt genius, er hat gesagt fine. Und das ist ja eine Meinung, die wirklich mit der von niemandem übereinstimmt sonst. Mhm. Und ich hatte aber länger drüber nachgedacht und aus dem Standpunkt von jemandem wie Jesse David Fox, der die besten Comedians der Welt sieht, jeden Tag im Comedy Cellar, wenn es normalerweise läuft, stimmt das wahrscheinlich. Weil Louis nicht so innovativ ist wie viele von den Comedians, die Jesse David Fox richtig gern mag. Da ist auch richtig weirdes Zeug dabei. Und wenn ich diese Corona-Zeit für irgendwas genutzt habe, dann ist es in noch weirderes Stand-Up-Zeug reinzukommen, noch weirderes Comedy-Zeug. Und da entdecke ich wirklich so eine Welt, wo ich sagen muss, ja, okay, also das fühlt sich vielleicht sogar ein bisschen mehr wie echte Kunst an, auch weil sie nicht so wirklich wertgeschätzt wird. Das ist ein großer Teil daran. Weil man so merkt,
Aber es ist ja, also, du kommst ja nicht auf ein Level, auf dem Louis war, wenn du wirklich weirdes Zeug machst, weil du dann einfach nicht mehr die breite Masse ansprechen kannst damit.
Ja, das ist ja seine eigene Konklusion. Und ich glaube, daran liegt auch so ein bisschen der, nicht Stress, sondern so ein bisschen die Enttäuschung vielleicht von Leuten wie Jesse David Fox mit Louis. Weil seine Erkenntnis war ja genau die, dass wenn er so weitermacht wie zu Beginn seiner Karriere, wo er tatsächlich sehr absurdistische Comedy gemacht hat, dass er dann nirgendwo damit hinkommen wird. Und dann ist er so ein bisschen zurückgeschwungen in dieses Beobachtende. Ich würde auch nicht ganz zustimmen, weil ich finde nach wie vor, dass Louis zumindest vor diesen letzten beiden Specials, was seine philosophischen Beobachtungen über die Welt angeht und wie er die in Stand-Up einwebt, das ist schon ziemlich große Kunst für mich. Das letzte Special, das jetzt rausgekommen ist, ist wirklich Müll. Das ist absoluter Abfall. Haben wir das schon besprochen hier bei Warum Comedy? Nee, oder? Das war noch nicht draußen.
Glaube nicht, nee. Jesus, aber ich habe mit Hans drüber gesprochen hier im Podcast.
Ah ja. Ja, stimmt, aber Hans hat es ja auch nicht gesehen. Hans hat ja das Special gar nicht gesehen. Der will sich es ja nicht anschauen, weil er Angst hat, dass er.
Das war damals, das war kurz nachdem es rauskam. Ich weiß nicht, ob er das immer noch sagt, weil, also ich habe es gesehen mittlerweile.
Ja.
Ja, und ich bin da ein bisschen bei dir. Also ich kann, glaube ich, also ich kann Schattierungen erkennen im Gegensatz zu dir. Also ich kann auch was nicht ganz scheiße und nicht mega gut finden. Aber es war eher auf der anderen Seite. Also ich merke ihm halt so ein bisschen an, meine ich, dass er das jetzt macht, weil er es machen muss, weil er nie was anderes gemacht hat. Aber wirklich, wirklich geil findet er das auch nicht mehr.
Also sobald jemand in seinem Special 2020 ein Bit darüber drin hat, dass es ja, wenn man sich umbringt, als Moslem 69 Jungfrauen gibt und wer sucht die eigentlich aus und was passiert, wenn man mit denen Sex hat, verschwinden die dann? Dann muss ich sagen, geh nochmal zurück an den Schreibtisch, bitte.
Ja, also, aber das waren dann 7% von den 60 Minuten.
Ja, das ist ein 6-7 Minuten Bit. Das ist schon ganz schön viel Müll. Also es ist schon ganz schön viel Scheißdreck. Also, ich weiß auch nicht, in welcher Welt das akzeptabel ist. Wenn das jemand auf einer Open-Mic-Bühne macht, würdest du sagen, oh Gott, oh nein.
Ja, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, die anderen, dann sind es 10%, also die anderen 90% waren ja dann dementsprechend zumindest keine abgeklatschten Prämissen.
Ja, aber wenn mal 10% von dem Special so scheiße sind, welche Chance hat es sich dann noch davon zu erholen? Und der Rest von dem Louis-Special ist halt, das meiste ist ja geleakt worden schon auf diesem Set, das vor 2018, glaube ich, rausgekommen ist, im Dezember. Und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht einzufügen. Und das beste Bit von dem geleakten Set ist nicht mehr drauf, dass das nicht nach Louis klingt, sondern nach Todd Barry. Das mit dem Rollstuhl, dass die einen Rollstuhl im ihrem Fensterladen haben. Ist das really Impulse Buy? Das ist mega. Das ist ein gutes Bit. Aber das ist nicht auf dem Special.
Ja, das ist aber auch noch was, was, glaube ich, bei dir so eine Sache ist, dass du dich einfach so krass damit beschäftigst, dass du auch von Leuten, die du gut, also jetzt unabhängig von Louis, aber auch von Leuten, die du gut findest, halt auch nie wieder ein Special voll genießen werden kannst, weil du einfach schon alles geguckt hast, was jemals davon irgendwo online kam. Und das heißt, also niemand kann ein einstündiges Special raushauen, ohne dass er vorher mal ein paar Minuten davon irgendwo veröffentlicht hat. Und
ja, würde ich dir widersprechen, weil da gibt es gerade zwei aktuelle Fälle, an denen man das sehr gut konterkarieren kann.
Bitteschön.
Wie ich sage. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort dafür ist. Das aktuelle Special von Mark Norman und das aktuelle Special von Gary Gulman. Beides Comedians, die ich sehr eng verfolge.
Ja.
Das aktuelle Gary Gulman Special ist für mich ein Meisterwerk. Das ist eines der besten Specials, die je gemacht worden sind. The Great Depression. Da passt jedes Wort. Allein der Rhythmus, wie er auf der Bühne, sein Timing ist flawless, das ist so krass, mit was für kleinen Sachen der Lacher bekommt und wie, man hat wirklich das Gefühl, nicht mehr, dass der zu einem Publikum spricht oder zu einer Person, sondern man hat das Gefühl, der liegt neben dem Publikum im Bett und es ist so Pillow Talk. So intim ist das ist Wahnsinn. Und ja, ich habe wirklich alles von Gary Gulman gesehen vor diesem Special. Ich kannte kein einziges Bit von dem, was da auf diesem Special war. Währenddessen Mark Norman, sein YouTube-Special, alles fein und gut. Ich bin großer Mark Norman-Fan, habe alles gekannt. Jedes einzelne Bit. Und dann verstehe ich auch, wieso, also er beschwert sich ja sehr lauthals darüber, dass Netflix und so, dass die das Special nicht kaufen wollten. Ich verstehe es. Also wofür will Netflix das denn kaufen? Das sind alles schon YouTube-Clips. Das kann man alles schon auf YouTube sehen. Wenn du jetzt auf YouTube gehst und Mark Norman suchst, da ist sein komplettes Special und das ist millionenfach angeklickt worden schon. Also nicht jetzt das veröffentlichte Special,
sondern selbst, die Clips. Genau, ja, vorher schon.
Ja. Und wieso sollte ich dafür Geld ausgeben? Wirklich.
Aber glaubst du, das ist die Motivation von Netflix?
Ja, weiß ich nicht, weil Netflix ist da sehr, also Netflix und Gott handeln beide in unerklärlichen Wegen. Weil Netflix gleichzeitig auch ein Special von Dimitri Martin veröffentlicht hat, wo er einfach nur alte Jokes nochmal erzählt.
Ja.
Also, weiß nicht, ob das tatsächlich die Argumentation bei Netflix ist, aber ich würde es aus dieser Argumentation heraus verstehen, wieso man das Special nicht kaufen will. Auch wenn es natürlich sehr gute Jokes sind, also ich möchte es gar nicht falsch verstanden wissen. Ich finde Mark Norman wirklich einen fantastischen Comedian. Aber wenn man ein Special macht, dann sollte da schon was Neues drin vorkommen, finde ich.
Ja, ja, klar. Also da bin ich schon bei dir. Nur ich sehe das halt, also ich weiß nicht, wie das bei Gary Gulman dann war, aber für mich ist es halt, du kannst nicht irgendwie 2 Jahre lang an einem Special arbeiten und Touring-Comedian sein und nicht ein paar Sachen davon schon in irgendeiner Form geleakt wissen. Ja, aber lass uns doch mal wieder zu deinem Podcast zurückkommen. Da sind wir nämlich ein bisschen abgekommen. Da wollte ich nämlich noch drüber sprechen. Zum Beispiel war ja eure Maxik-Stettenbauer-Folge war ja sehr prägend für dich und Johannes beide, oder?
Ja, also auf jeden Fall für mich. Ich weiß nicht, ob Johannes überhaupt irgendwas prägt.
Ob der überhaupt das fühlt, ja.
Ja, ich glaube, der ist so ein bisschen der Terminator der Comedy. Ich habe immer das Gefühl, an dem prallt alles so ab. Und er sagt auch immer, dass er wieder zurück sein wird am Ende von seinen Sets, was sehr verstörend ist. Mhm.
Aber inwiefern hat sich das auf dich ausgewirkt, dieses Gespräch?
Ja, also ich meine, das ist nicht nur das Maxik-Stettenbauer-Gespräch, aber ich habe das Gefühl, er hat etwas zusammengefasst, was ich schon länger in der Tiefe meiner Seele gefühlt habe. Und hat das für mich in Worte verpackt, die für mich Sinn gemacht haben. Nämlich, also, wir haben ja schon darüber geredet, ich habe angefangen, Jokes fürs Fernsehen zu schreiben und das ist halt alles sehr formuliert und sehr technisch. Und dementsprechend ist die nächste Stufe von Comedy, auf die ich übergegangen bin, zu verstehen, wie Improv funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, ach so, ja, mit diesen Regeln kann man sich ja im Prinzip alles ableiten, wie Comedy funktioniert. Und das stimmt auch, würde ich nach wie vor sagen. Aber es fehlt immer irgendwas, es fehlt was. Und Maxik Stettenbauer hat gesagt, wo bist da du in diesem Bit? Wo ist da Johannes? Die Leute fragen mich immer, Maxi, wo ist da Johannes? Und es ist so wahr und es ist so schwer fassbar, aber ich hatte das Gefühl, vor dem Shutdown habe ich so begonnen zu verstanden, was das bedeutet. Und ich sehe es in manchen Bits von meinen und in ganz vielen Bits von mir sehe ich es nicht, also sehe ich keinerlei Persönlichkeit. Das ist so eine ganz dünne Linie, die auch so schwer definierbar ist und für mich auch immer noch schwer greifbar ist. Weil wer möchte jetzt absprechen, dass Stephen Wright ein fantastischer Comedian ist, der offensichtlich ja mit seinem Publikum sehr gut sich verbunden hat. Aber gleichzeitig ist ja nichts von dem inhaltlich persönlich. Es geht dann aber nicht um die inhaltliche Ebene, sondern um die emotionale Ebene auf einer Weltsichtweise. Und es ist etwas, was seitdem sehr viel mehr in meinen Bewertungsprozess einfließt. Ich habe zum Beispiel auch Tambourine nochmal angeschaut, Chris Rock, unter diesen neuen Voraussetzungen und finde es nicht mehr so schlecht wie vorher. Ich finde es immer noch nicht geil, aber ich verstehe es jetzt ein bisschen besser. Und das hat schon einiges verändert. Ich wünschte, ich könnte das gerade auf der Bühne herausfinden, was genau das für meine Kunst bedeutet. Aber da es nicht geht, ist es halt jetzt sehr wischiwaschi herumgestochere im Dunkeln.
Aber das finde ich sehr gut, weil also das ist auch was, wo ich gespannt bin und mich darauf freue, zu sehen, wie du das umsetzen wirst. Weil also ich glaube, da haben wir auch schon diverse Male drüber diskutiert, aber auf mich hörst du ja eh nicht. Und bin froh, dass es jemand anders geschafft hat, so zu dir durchzubringen. Das ist aber eine schöne Überleitung zu unserer ersten Community-Frage von einem gemeinsamen Freund von uns. Und zwar, Basti, bist du bereit?
Okay, let's go.
Welche Charakterveränderung hat er, seit er mit Comedy angefangen hat, durchlaufen?
Huh. Habe ich eine Charakterveränderung durchlaufen, seit ich mit Comedy angefangen habe? Also ich war schon immer ein bisschen ein Arschloch. Ich habe mich schon immer über Dinge aufgeregt, über die sich sonst keiner aufregt. Ja, natürlich, also ich würde nicht im speziellen Stand-up sagen, sondern mehr Hosting. Exzessives Hosting verändert einen schon in einer gewissen Art und Weise im normalen Leben, weil ich ja auch zu den Social Awkward Leuten gehöre eher, aber das so ein bisschen mehr abfangen kann seitdem im Normalfall. Und ich merke das jetzt auch nach 3 Monaten ohne eine Show gehostet zu haben, wie ich wieder zurückfall in so, ich kann keinen Augenkontakt machen mit Leuten und sobald ich meine Kopfhörer nicht auf habe, ist die Welt für mich nicht verständlich und ich möchte so schnell wie möglich wieder Tuesdays with Stories hören, bevor ich mit irgendwem über ihren Tag reden will. Und das hat sich so schon ziemlich verändert. Ich habe das Gefühl, dass ich empathischer geworden bin auf eine aber auch gleichzeitig depressiv oberflächliche Art, also nicht wirklich empathischer vielleicht, sondern mehr oberflächlich empathisch.
Du kannst besser so tun, als wärst du empathisch.
Ja, richtig, genau. Und vielleicht ist das ja schon Empathie, also ich weiß es nicht. Aber
das ist auf jeden Fall ein erster Schritt, würde ich sagen.
Ja, und was auf jeden Fall sich stark verändert hat, ist, dass ich jetzt, also ich bin in einer Welt von Sport aufgewachsen und Sport ist natürlich per Definition sehr kompetitiv und Versagen ist nicht geduldet. Und das hat sich tatsächlich sehr stark, glaube ich, in meine Persönlichkeit übertragen. Also wenn du einen Fehlpass spielst und du spielst ein relativ hohes Level Fußball oder irgendein Sport, warte, ich muss niesen.
Gesundheit.
Heuschnupfen-Alert. Wenn du ein relativ hohes Level an Sport spielst, und ich war jetzt nie wirklich ein hohes Level, aber schon okayes Level, dann ist das halt tatsächlich so das Schlimmste, was dir an deinem Tag passieren kann. Also es ist im Nachhinein betrachtet schon echt krass, wie sehr man in so einer Gesellschaft von Sportlern dafür fertig gemacht wird, einen simplen Fehler gemacht zu haben. Also es ist ja nicht, es besteht ja kein Vorwand, wenn du einen Fehlpass vor deinem eigenen Strafraum spielst. Das muss ja eigentlich auch allen klar sein. Aber du wirst da durchs Dorf gejagt für 2 Wochen, als ob du eine Hexe wärst. Und es fällt mir auch immer noch auf, in aktueller Sportberichterstattung, dass das ja genau das Gleiche ist, wenn man das darauf überträgt. Und das hat sich definitiv verändert durch Stand-Up. Embrace the failure. Fehler machen ist das ganze Ding. Du willst.
Würdest du sagen, dass auch aus dieser Erziehung und diesem Aufwachsen dann so dieser Zwang, sich zu vergleichen, kommt? Weil das ist ja doch was du wirklich sehr exzessiv betreibst, dass du.
Oh ja, mit Sicherheit.
Dass du guckst, was macht der andere und warum habe ich das noch nicht und so weiter. Kommt das daher?
Ich bin immer sehr kompetitiv, ja klar. Gleichzeitig bin ich aber niemand, der sich, also ich möchte es jetzt nicht falsch verstanden wissen. Ich vergleiche mich lieber künstlerisch als erfolgstechnisch, weil, also ich bin mehr eifersüchtig auf die Leute, die einen Joke haben, bei dem ich wünschte, es wäre meiner, als Leute, die irgendwie jetzt bei Nightwash sind. Weil who cares?
Aber ich habe dich auch schon oft genug über andere Leute reden hören, die irgendwas erreicht haben, eben mit der Aussage von wegen, dass sie ja nicht mal so gut sind wie du.
Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich dann Bitterness im Moment. Ich habe das Gefühl, dass das eine relativ weit verbreitete Eigenschaft ist, die natürlich deswegen keine gute Eigenschaft ist. Und das spielt da natürlich mit rein. Und das, glaube ich, hält auch meine Kunst so ein bisschen zurück, weil ich gleichzeitig, also keine Ahnung, ich bin ja sowieso nicht im allerbesten Zustand mental und das hat sich ja nochmal verstärkt durch die letzten paar Monate. Also ich habe diese krassen Energieschübe über Wochen und dann fallen ein komplettes Loch über Monate. Und das wirkt sich natürlich auch sehr stark darauf auf, wie ich mit anderen umgehe und wie ich mit dem Erfolg von anderen umgehe. Und ich glaube, es hängt immer so ein bisschen davon ab, in welchen dieser Phasen man mich gerade erwischt. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine große Veränderung. Embrace the failure. Also Fehler machen und scheiße sein, ist eine gute Sache.
Ja, nur so kann man besser werden. Das ist ja beim Sport auch so. Und da würden, glaube ich, einige Sportler auch deutlich, ich weiß nicht, ob sie besser werden würden, aber es würde sich in ihrer Entwicklung was ändern, wenn die da mehr positives Feedback kriegen würden, als immer nur, wie du sagst, durchs Dorf getrieben werden für den kleinsten Fehler.
Ja, und es ist halt auch eine Kultur, in der man gleichzeitig möchte, dass die Leute krasse Sachen machen. Also was kommt besser an als ein Dribbling gegen 7 Gegenspieler und dann Tor? Das schaut sich jeder millionenfach an. Aber gleichzeitig wirst du für jeden Fehler, den du machst und für jede Sache außerhalb von diesen sehr limitierten Regelungen, die dir dein eigenes Team mitgegeben hat, wirst du halt hart abgestraft. Wenn dir dann Leute sagen, ah, du bist ein Spaß, Loser, war, fick dich. gut, ich bin auch in einem hier auf dem Dorffußballclubs, zwei verschiedene Dorffußballclubs, die zu 98% durchsetzt waren von Rassisten und Wichsern. Also das spielt vielleicht da auch damit dazu. Aber gut, also es ist tatsächlich wahrscheinlich die größte Veränderung, dass ich verstanden habe, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, Fehler zu machen.
Aha. Sehr gut. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage von unseren Freunden vom Haus-Maus-Verlag. Grüße gehen raus.
Haus-Maus, Grüße gehen raus.
Jawohl. Lange dran gearbeitet. Und zwar Basti, steht da auch. Basti, wenn du dich entscheiden müsstest, was wäre die eine Sache, die du zu ernst nimmst?
Ja, ich habe das Gefühl, das ist eine leading question. Ja.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das eine Suggestivfrage ist.
Herr Richter, Suggestivfrage, abgelehnt.
Ja, aber also
ich habe einen Hammerschlag simuliert.
Diesen Vorwurf in Anführungszeichen, dass du die Sache, dass es darum geht, Menschen zum Lachen zu bringen, zu ernst nimmst, den hörst du ja nicht zum ersten Mal.
Und ich werde auch nie aufhören, ihn zurückzuweisen, weil niemand, der diese Kunstform auf hohem Niveau macht, die Kunstform nicht ernst nimmt. Also man darf das nicht durcheinander bringen. Nur weil es ein paar Leute gibt, die sagen, ja, also entweder ist man halt lustig oder man ist nicht lustig. Man sollte sich da nicht so Gedanken drüber machen und einfach irgendwelchen Scheiße die Welt raussetzen. Heißt es noch lange nicht, dass das richtig ist. Vor allen Dingen von Leuten, die ich nicht als gute Künstler erachten würde. Währenddessen, und das ist ja wieder zurück zum Punkt Jesse David Fox, wenn man sich ein Interview anhört mit einer Person, die wirklich Comedy macht, die wirklich diese Kunstform auf einem hohen Level macht. Die sind alle sehr, sehr ernsthaft mit dieser Kunstform. Mhm. Die nehmen das alle sehr ernst.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen es ernst nehmen, weil das tun alle, auch Leute, die halt zweifelhafte Inhalte haben, aber allein die Tatsache, dass du quasi einen Beruf darum aufgebaut hast, heißt ja, dass du es ernst nimmst. Die Sache ist halt nur, dass man sich da zu sehr versteift, glaube ich, eher und halt auch so eben über andere Leute urteilen sind und so, dass man das halt da ein bisschen lockerer sieht, weil es in jeder Branche und in jedem Feld gibt es halt Leute, die das auf die eine Art und Weise machen und die anderen, die es auf die andere Art und Weise machen. Und natürlich gibt es da Gründe und Hintergründe, warum man das, der jeweilige das so macht und die kann man auch gut oder schlecht finden. Aber letztendlich ist es, bringt das keinem was, wenn man sich da so reinsteigert in Sachen.
Vollkommener Widerspruch von mir. In allen Punkten. Ich würde sagen, es gibt Arbeitshaltungen und Arbeitseinstellungen, die akzeptabel sind und gut sind für eine Kunst. Und Arbeitshaltungen und Arbeitseinstellungen, die nicht akzeptabel sind für eine Kunst. Und da geht es weniger um Arbeitsethos und wie viele Stunden investierst du deine Jokes, weil who cares? Also wenn du auf die Bühne gehst und aus dem Stand lustig sein kannst, dann mach das. Es geht mehr darum, da geht es wieder zurück auf Empathie, damit zu beschäftigen, ob man die Leute, die gerade vor einem im Publikum sitzen, über den Tisch zieht oder nicht. Das ist die große Unterscheidung. Denn wir müssen dem ins Auge sehen, Kunst hat eine gewisse Verantwortung und das klingt jetzt natürlich sehr pathetisch auf dieser kleinen Ebene, aber wenn man ins Kino geht, kann man sich 10-mal den gleichen Film anschauen, der das 10-mal im Jahr rauskommt. Der Horrorfilm, wo jemand auf der Hütte ist und dann haben irgendwie die Türen Augen und dann kommt die Taschenlampe, hat dann auf einmal einen Mund und sagt, oh, ich werde dich finden und umbringen. Und Millionen von Leuten schauen sich das an und sind damit zufrieden. Ich würde vermuten, meine Vermutung ist, dass die deswegen damit zufrieden sind, weil die noch nie in ihrer Lebensumwelt konfrontiert wurden mit besserem Zeug, mit besserer Kunst. Und wenn die einmal ein Stück besserer Kunst sehen würden, dann würden sie auf einmal sagen, Jesus Christ. Und man merkt es übrigens bei diesen Leuten auch, weil die Nostalgie, die diese Leute nachhängen, sind meistens alte Filme, die so alt sind, dass sie mittlerweile in Kultur übergegangen sind, wie Indiana Jones, Star Wars, Stirb langsam, wo die meisten Leute sagen würden, wow, krasser Film. Und aber die wissen nicht, wieso das ein krasser Film ist, weil wieso sollten sie sich dafür interessieren? Das sind keine Künstler, müssen sich nicht mit der Kunst auseinandersetzen. Aber die haben da unterbewusst etwas, was bessere Kunst ist, in ihren Mainstream eingespielt bekommen. Per Zufall, das sind glückliche Zufälle, dass sowas mal passiert, dass man ein echtes künstlerisches Produkt im Mainstream hat. Und ich würde sagen, dass wenn alle Künstler, die sich mit einem gewissen Einfluss an viele Leute richten, wenn diese alle ihre Kunst ernst nehmen würden, hätten wir eine bessere Gesellschaft. Weil okay, die Leute aber dann
sind wir wieder bei der kleinen Ebene, die du gerade angesprochen hast. Auf dem Level, auf dem wir beide gerade sind, werden wir die deutsche Comedy-Landschaft nicht verändern. Das heißt,
ja,
wenn
gut,
das
aber wenn man von Beginn an denkt, dass wir sowieso ja keine Macht haben, was zu ändern, dann kann man es ja auch gleich aufgeben. Also, wieso sollte man zu einem politischen Protest gehen, wenn man sich vor Augen hält, dass man ja nur eine Person ist, die keinen Unterschied macht?
Nein, das sage ich ja nicht. Aber ich sage, dass man kann sich ja auf sich selber konzentrieren, um dann auf ein Level zu kommen, in dem man auch mal angehen kann, solche Sachen zu ändern. Ich sage nicht, dass man das lassen soll, auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Aber ich sage.
Ja, aber Moment. Ich möchte an der Stelle einhaken. Weil, was ist dann der Weg? Heißt das dann, man soll so lange Scheiß machen, bis man berühmt genug ist, um gutes Zeug zu machen?
Nein. Ich sage, dass du das Beste machen sollst, was du machen kannst, um dann auf ein Level zu kommen als Autor oder, keine Ahnung, mit einer eigenen Show oder so, dass du halt dann auch schaust, dass du auf einer größeren Ebene ein Produkt hast, dass da funktioniert, um dann auch Leute zu fördern, die ähnlich sind und so weiter. Aber jetzt gerade.
Okay, und wie kommt man dahin? Wie kommt man an diesen Punkt?
Ist indem meine Frage. Man auf sich selber guckt und selbst der bestmögliche Comedian ist, anstatt die ganze Zeit über alle anderen zu urteilen.
Ich würde sagen, dass mit dem aktuellen System, wie Comedy funktioniert in Deutschland, es nicht möglich ist, mit einem größeren künstlerischen Anspruch, zumindest auf breiter Ebene, mehrere Comedians, meine ich damit, Erfolg zu haben. Ich glaube, es gibt so einzelne Outlier, die es durch kosmische Umstände irgendwie geschafft haben, relativ bekannt zu werden. Aber gleichzeitig gibt es so viele Comedians, die so viel besseres Zeug machen, als die Leute, die im Fernsehen sind. Und es kommen übrigens auch nur Drecks-Comedians nach, fast. Also mit wenigen Ausnahmen einmal wieder. Also Studio 44, da hat Felix Lobrecht, das haben wir auch schon besprochen, einfach selbst das Ding in die Hand genommen, gesagt, ich fördere jetzt mal gute Comedians.
Ja, aber genau das meine ich doch. Genau das meine ich, dass du jetzt mal eben auf das Level von Felix Lobrecht kommst, um dann was zu haben, um
okay, dann mache ich das jetzt.
Ja, bitte. Das fände ich gut. Also so.
Ja, also Felix Lobrecht hat es ja auch nur durch kosmische Zufälle geschafft. Der ist ein guter Comedian.
Ja, gut, aber wenn du selber sagst, dass es nicht möglich ist.
Es ist nicht möglich, in diesem derzeit aufrechterhaltenen System durchzukommen, wenn man sich für Kunst interessiert, ist meine These.
Aber dann willst du als Münchner Open Mic Host das System jetzt einreißen.
Ja.
Und warum nicht als jemand, der mit einem du hast auf jeden Fall das Zeug dazu, zum Beispiel jetzt ein Solo auf die Beine zu stellen, mit dem du auch genug Leute ansprichst, weil auch die zum Beispiel das studentische Publikum immer mehr rauskommt. Das war halt die letzten 20, 30 Jahre einfach zu Hause geblieben, weil es in Deutschland nichts gab. Aber Felix Lobrecht ist das beste Beispiel dafür, dass die auch zu Shows gehen. Und es ist auch eine wachsende Zielgruppe.
Wieso sind diese beiden Dinge
erschlossen wurde?
Wieso sind diese beiden Dinge in Widerspruch?
Welche beiden Dinge?
Das System verändern zu wollen und gleichzeitig seine eigene Comedy zu machen?
Nee, das sage ich ja nicht. Aber ich sage, dass bei dir halt so viel dass meiner Meinung nach deine Konzentration die falsche ist. Dass du dich mehr da reinsteigerst, das System zu kritisieren öffentlich, als zu gucken, dass du selber das bestmögliche Produkt ablieferst, um dafür zu sorgen, dass es nicht nur diese kosmischen Zufälle gibt, sondern dass es auch zur Regelmäßigkeit wird, dass Leute, die das als künstlerischen Anspruch sehen, immer mehr gefördert werden.
Ich habe das Gefühl, dass die einzige Variante, in der ich jemals irgendwelche Leute erreichen werde, ist, wenn es einen grandiosen Wandel gibt. Denn seien wir ehrlich, nichts an mir ist appealing für eine breite Öffentlichkeit. Nichts.
Ändert sich aber, sobald du anfängst, persönlicheres Material zu spielen.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Würde ich schon sagen.
Wenn persönlicheres Material bedeutet, dass man es, dass man seinen künstlerischen Anspruch nicht mehr gerecht wird, den man an sich hat, und damit mehr Leute erreicht, weil die Hürde, die man überwinden muss, kleiner ist, dann würde ich sagen, das ist ein Weg, den ich nicht bereit bin einzuschlagen.
Ja, aber das hat doch damit überhaupt nichts zu tun.
Ja, das hat schon damit was zu tun. Weil das ist ja im Prinzip der Weg, den du momentan vorschlägst. Der Weg, den du vorschlägst, ist, ich soll mich nicht mehr radikal damit beschäftigen, dass man alles verändern muss an Comedy, so wie es in Deutschland ist, sondern dass ich einfach mal machen soll, so dass mich viele Leute hören. Wenn nee, ich machen würde,
nein,
so dass
nein,
mich.
Nein, das sage ich nicht. Ich sage, dass du dich darauf konzentrierst, dass du wirklich das Bestmögliche machst, aber dich halt auch dementsprechend entwickelst, dass du halt aber immer dir treu bleibst und immer dein. Das Zeug nur so machst, wie du es möchtest, und ja, der Künstler bleibst. Aber,
ja, das mache ich ja. Also soll man, also okay, dann reformuliere ich das nochmal. Man soll sich als Künstler nicht mit der Umwelt beschäftigen, die einen in seinem künstlerischen Umfeld umgibt, sondern einfach nur mal dahin werkeln und schauen, dass man da am besten reinpasst und niemanden anpisst.
Naja, also worauf ich ein bisschen raus möchte, ist das, was ich auch mit Hans hier mal besprochen habe im Podcast. Dass du in der Zeit, in der du dich geärgert hast, warum denn der jetzt schon wieder irgendwo gespielt hat oder warum denn diese Show so erfolgreich ist, hättest du auch mit einem deutlich positiveren Mindset schon einen neuen Gag für dich schreiben können.
Oh, für Hass brauche ich keine Zeit. Es ist nicht so, als ob ich in meinem Kämmerchen sitze und mir denke, wen hasse ich heute? Also das verändert nichts an meinem Zeitmanagement.
Naja, aber ich glaube, dass du zum Beispiel, wenn du, während du schreibst, auch wieder an irgendwas, irgendjemand anderen denkst oder dich da irgendwie einbremsen lässt. Kann ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ich bin viel zu selten dabei, wenn du schreibst, weil ich auch in den Podcast
nicht eingeladen werde. Der einzige Weg, wie mein Schreiben eingebremst wird, ist, weil ich keine Energie habe für Schreiben. Und das ist tatsächlich das größere Problem. Weil es kein Support-System gibt, das einen ordentlich unterstützt, wenn man ein strugglender Künstler ist. Wir bauen uns gerade eins in Berlin und in München. Und genau das möchte ich. Ich will nichts anderes als das. Ich will genau das, so wie es in Berlin und München ist, nur im großen Schema als Comedy-Szene in Deutschland. Comedians, die Comedians unterstützen, Leute, die sich mögen, Leute, die die Kunst des jeweils anderen schätzen und sich dabei unter die Arme greifen. Und nicht irgendwelche Management-Fuzzis, die noch nie in ihrem Leben auf einer Comedy-Show waren, aber dann halt sagen, ja, also die spricht über Tinder, das ist doch ein Thema für die jungen Leute. Das ist das Problem. Das Problem ist dieses mittlere Management. Das Problem sind nicht die Comedy-Shows, das Problem sind nicht die Künstler, das Problem sind nicht mal die Künstler, die meines Erachtens nach mit schlechter Kunst, mit alten, abgedroschenen Dingen, die man schon eine Million Mal gehört hat, erfolgreich werden. Weil die sind auch nur Sklaven des Systems. Die haben gesehen, was funktioniert und machen, was funktioniert. Okay, do what you want. Was ausgetauscht werden muss, ist diese mittlere Management-Ebene. Die dafür sorgt, dass Leute in den Umlauf kommen. Weil die schicken nämlich seit 20 Jahren immer nur die gleichen Leute in den Umlauf. Und das macht auch keinen Unterschied, ob diese Leute andere Namen haben. Das sind immer wieder die gleichen Personen, die alle Comedy-Shows spielen und die alle Shows bekommen. Und also, wenn man sich jetzt gerade umschaut in der Fernsehlandschaft, wer da alles Shows hat, Comedy-Shows, da stellt sich echt die Zehennägel auf, mein Freund. Also die einzigen guten sind Moritz Neumeier und Till Reiners. Das sind echte Comedians, die wissen, was sie machen.
Ja, und das ist aber, doch ein Unterschied. Aber diese Szene, von der du sprichst, die ist ja am Entstehen. Die kommt ja, das wird jetzt noch 2-3 Jahre dauern und dann ist sie auch wirklich großflächig überall, würde ich jetzt mal argumentieren.
Also es gibt schon Fallseile, ne? Also siehe jetzt 3 Monate keine Comedy-Shows.
Naja, klar, also aber die betreffen auch das mittlere Management. Also da stehen wir alle.
Es gibt aber auch noch andere Fallseile als das. Und zwar mehr als genug. Und vor denen muss man sich gut abschirmen. Und gut vorsichtig sein. Weil nämlich die Leute, die Comedy dominiert haben für die letzten 30 Jahre, nicht so einfach sagen werden, ja gut, dann gehen wir halt jetzt.
Ja, weil die werden auch nach wie vor noch ihr eigenes Ding haben. Und dann halt gucken, wo sie bleiben. Weil genau das ist das, was ich meine. Dass wir halt einfach eben unser Ding machen mit den Open Mics. Und das meine ich eben. Dann gar nicht zu sehr drauf gucken, was denn die alten Systeme der letzten 30 Jahre gerade so machen und was daran falsch ist.
Aber Michi, wenn du Künstler in deiner Umwelt bist oder zumindest versuchst es zu sein, dann musst du dich doch mit deiner Umwelt beschäftigen. Dann musst du doch wissen, was in deiner Umwelt los ist.
Ja, ja, ich weiß auch sehr gut, was in meiner Umwelt los ist, aber ich weiß auch genau, wo es mir wert ist, meine Energie drauf zu verschwenden, mich darüber aufzuregen und worüber nicht.
Und man muss das ja vielleicht auch mal so sagen, oder das vielleicht mal klarstellen. Ich benutze diese Energie selten dazu, um mir selbst einen Verschwörungstheorieplan aufzustellen. Sondern ich benutze das vor allen Dingen dazu, um Comedians, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, die gerade angefangen haben, zu sagen, dass sie ein bisschen vorsichtig sein sollen. Das ist das, wo dieses Thema vor allen Dingen immer angesprochen wird. Mhm. Und ich würde das immer verteidigen, weil ja, man muss.
Das finde ich auch gut und sehr lobenswert. Das Problem ist, wenn man dich nicht kennt und dich als neuer Comedian sowas sagen hört, dann denkt man, oh, das ist der Basti. Eieiei.
Ja, das ist fein.
Geh mal nicht zu nah an den Basti ran.
Das ist fein. Das ist okay für mich.
Das ist aber dann hast du ja das Ziel verfehlt. Dann hast du ja das verfehlt, dass du junge Comedians davor warnen möchtest, weil du dann der bist, der mit einem das Ende der Welt, wie wir sie kennen, ist Nahschild in der Ecke steht und laut schreit.
Ja, also was ich, also wenn man mich verwechselt mit jemandem, der in der Ecke steht mit einem das Ende der Welt Schild ist nah, dann hat man wahrscheinlich also nicht ganz verstanden, was meine Message ist. Und dann kann ich leider auch nicht helfen, weil ich kann nicht aus mir raus.
Ja, nee, aber ich meine nur, womit wir wieder bei der Empathie wären, dass du das halt auch einfach mal runterschluckst, dass man dir sofort ansieht, wie viel Hass da drin ist.
Ich habe das Gefühl, dass ich mehr als genug Dinge tue, die damit nichts zu tun haben. Also ich bespreche mit Comedians ihre Sets, ich versuche Jokes zu verbessern. Ich mache wirklich viel von dem Zeug. Und habe mir übrigens auch dieses in der Öffentlichkeit über bestimmte Comedians hassen sehr stark abgewöhnt.
Sehr gut.
Genauso, also diese natürlich ist eine negative Herangehensweise an all das zu einem gewissen Teil lähmend, zu einem gewissen Teil aber auch notwendig, weil, schau dich mal um.
Ja, ja, aber ich glaube, dass man das noch besser feintunen kann, wann man mit welcher Attitude an Gespräche und Dinge rangeht. Aber wenn du sagst, dass du ja über Jokes sprechen möchtest, dann können wir noch mal den Bogen zu deinem Podcast schlagen, weil wir auch dazu noch Fragen haben, die ich sehr spannend finde. Ich möchte mit der Frage von Matthias Ziegler anfangen, wo ich mich sehr, sehr freue auf deine Antwort. Nämlich zum deinem Podcast, ist das ein Bit, in dem ja, um das kurz zusammenzufassen, einfach Ideen für Gags oder bereits existierende Gags und Routinen besprochen werden, in der Hoffnung, sie besser zu machen. Und da schreibt Matthias die Frage an dich, kann man auch ein Bit an den Podcast von Sebastian senden und sie analysieren das dann?
Du mach mal und dann schauen wir mal.
Ja, aber ist das grundsätzlich was du dir vorstellen könntest?
Nee, so nicht wirklich.
Community
also,
Engagement.
Weil Persönlichkeit, ne? Also wir besprechen sehr intime Dinge, theoretisch. Also wenn man seine Kunst als Intimität betrachtet und nicht nur als Produkt, ne? Bestimmte Comedians. Und wenn man was sehr Persönliches bespricht, eine sehr persönliche Beobachtung, dann ist es sehr schwierig, das einfach nur von dem Zettel abzulesen und zu verstehen, was die Intention dahinter ist.
Naja, oder du kannst dir ja auch ein Video schicken lassen.
Ja, und auch dann ist es schwer. Was weiß ich denn? Also es kann ja sein, dass jemand ein Bit machen möchte über die Rassismusprobleme in Deutschland, den systematischen Rassismus. Und alles, was dabei rauskommt, ist aber nur mehr oder weniger rassistische Stereotypen. Aber das ist verfehlt komplett das, was der Künstler eigentlich sagen will. Aber das kann ich ja bei einem nicht fertigen Bit nicht auseinanderhalten, wenn ich das nur aus der Ferne sehe. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt Bits von Leuten, die eingeschickt werden, auseinandernehmen können und denen Gerechtigkeit tun können. Also dasselbe gilt ja übrigens auch, wenn man Bits von berühmten Comedians analysiert. Natürlich wirst du nie zu 100% wissen, was die Intention dahinter ist. Das Einzige, was es legitimiert, darüber in einer analytischen Art und Weise zu sprechen, ist, dass es theoretisch fertig ist. Also wenn es in einem Special ist, dann muss man davon ausgehen, okay, der Künstler hat sich so viel Gedanken darüber gemacht, dass er das auf ein Special macht. Also offensichtlich ist das die Message, die er senden will. Dann kann man damit umgehen. Während, selbst wenn du Louis jetzt auf einer offenen Bühne in Gotham sehen würdest, müsstest du eigentlich sagen, ja, keine Ahnung, ob das jetzt das war, was er sagen wollte oder ob das nur komisch rausgekommen ist oder ob er noch einen Burrito in seiner Kehle hatte, der da festgesteckt ist. Weiß ich nicht.
Aber mal ganz grundsätzlich so rein technisch das analysieren, wenn es jetzt so ein Newcomer-Comedian ist, der jetzt noch nicht so lange dabei ist, dann einfach mal ganz grundlegende Sachen zu analysieren dran.
Auch das ist ja schwierig. Also ich habe das Gefühl, es ergibt keinen Sinn, ein Bit auseinanderzunehmen, wo man nicht mit der Person persönlich drüber sprechen kann. Weil okay. Technik kann auch Intention sein, ne? Also Technik ist ja nur eine Anleitung dafür, wie es funktionieren könnte. Aber die besten Comedians der Welt, mit Ausnahme von John Mulaney, brechen ja die Technik. Also Mulaney ist der technischste Comedian, da ist alles formuliert und es funktioniert wahnsinnig gut, weil es so auf einem Schema abläuft. Mark Normand ist auch ein bisschen so. Aber zum Beispiel, wenn mir jetzt Gary Gulman ein halbfertiges Bit von ihm schicken würde, wo die Leute vielleicht nicht so lachen, dann würde ich nicht, wäre ich nicht in der Lage zu analysieren, ob das jetzt lustig ist oder nicht. Weil das so anders ist. Und wenn jetzt jemand ein Newcomer ist, der gerade anfängt, dann macht es viel mehr Sinn, sich mit dem persönlich hinzusetzen und zu sagen, was ist denn deine Intention eigentlich? Was möchtest du denn? Und dann versucht man darauf hinzuarbeiten. Mhm.
Okay, also grundsätzlich kannst du dir das eher nicht vorstellen, dass das auch mal Teil des Podcasts werden könnte.
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendeinem Bit gerecht werden würden, wenn wir nur das Audio hören und dann versuchen, das auseinanderzunehmen, ohne die Person, die für das Bit verantwortlich ist.
Okay. Alles klar. Und noch die andere Frage zu deinem Podcast von unserem lieben Freund Martin Haller, dem einzigen Sponsor unserer beiden Podcasts bisher.
Grüße.
Der auch genau das nochmal fragt. Wie kann man euch und euren Podcasts Geld spenden, um euren Content weiterhin zu unterstützen?
Gar nicht momentan. Das spendet uns Liebe.
Ja. Aber wie ist denn das bei euch irgendwie? Weil, also was ich mitbekomme, ist, dass Johannes bei fast jeder Folge mal eine kurze Instagram-Story macht, wenn sie draußen ist. Habt ihr irgendwie Pläne, den noch weiter zu professionalisieren? For lack of a better word.
Was bedeutet das? Sprechen wir jetzt über Social-Media-Strategien? Muss ich mir jetzt einen Gesprächsball holen?
Ja, nee, aber einfach nur mehr Aufmerksamkeit auf den Podcast zu lenken, weil ich krieg den ja selber kaum mit, obwohl ich euch beide sehr gut kenne.
Also da ist tatsächlich meine Antwort. Ich weiß, du hast mir ein Briefing geschickt, wo du gesagt hast, ich darf auf keine Frage antworten mit den Worten Who cares, aber auf die Frage antworte ich tatsächlich mit den Worten Who cares.
Aber okay, nee, also es ist jetzt nicht keine große Patreon-Kampagne geplant bei euch.
Nee. Nee. Nee.
Okay, Martin, dann musst du einfach mir weiterhin Geld schicken und vielleicht kriegt Basti mal was ab davon.
Ja, Michi lädt mich ein auf eine Zwiebel.
Ja, wir können gerne mal auf eine Zwiebel gehen, Basti.
Nice, das lässt mich gleichzeitig feststellen, dass du offensichtlich kein Vampir bist, was mich sehr beruhigt, weil du sehr vampirartige Züge an dir hast.
Dankeschön, das ist sehr freundlich. Das ist wirklich,
war so nicht gemeint.
Da arbeite ich lange
aber
dran.
Okay.
Wunderbar, Basti, dann sind wir am Ende.
Tatsächlich, ich dachte, wir machen hier noch eine Stunde.
Nö, ich muss gleich los, leider.
Ich habe noch keinen einzigen lustigen Satz gesagt.
Ja, du hast diverse lustige Sätze gesagt und du hast noch niemanden beleidigt und warst sehr offen und ehrlich, wofür ich dir sehr dankbar bin.
Ja, ich habe das Gefühl, dass ich gewachsen bin als Person in Corona.
Ach so, ich dachte jetzt in der letzten Stunde.
Nee, was mein Gewicht angeht.
Auch gut.
Mental bin ich wieder zurück zu Vor-Comedy-Zeiten.
Sehr gut.
Nee, also um das vielleicht abschließend zusammenzufassen. Ich habe schon auch das Gefühl, dass diese zerstörerische Energie gegenüber meiner eigenen Kunst und gegenüber Comedy an sich manchmal nicht das Gesündeste ist oder oft nicht das Gesündeste ist und versuche das auch in den Zügen, die ich für besonders toxisch erachte, abzustellen. Ich versuche, ein besserer Mensch zu sein. Kann das leider manchmal nicht. Komm nicht aus mir selbst heraus. Aber ich bitte alle, die davon betroffen sind, so ein bisschen hang in there. Ich hatte das Gefühl, dass kurz vor Shutdown ich auf einer sehr auf einem sehr positiven Weg war. Ich war zum ersten Mal so ziemlich zufrieden mit meiner Kunst oder okay zufrieden, sagen wir mal so. Ich fand es nicht ganz scheiße, was ich gemacht habe, sagen wir es so. Und fand auch die Shows cool, fand die Szene so wie sie war sehr cool. In München und natürlich in Berlin. Und jetzt ist halt wieder so ein bisschen Sturz ins Loch in den letzten Monaten. Und da versuche ich mich wieder raus zu.
Können wir irgendwas tun, dich auf deinem positiven Weg zu unterstützen?
Abonniert meinen Podcast, ist das ein Bit. Lasst ein Like da, subscribe, ring the bell, Kommis. Schreibt mal in die Kommis, was eure Schuhgröße ist. Nicht aus perversen Gründen, sondern aus statistischen Gründen.
Rein aus Community Engagement, ja.
Rein aus Community Engagement. Gibt Michi mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr Michi auf der Straße seht, dann greift ihm so ans Bäckchen und sagt so, oh, du bist ja ein Süßer.
Mhm. Das würde mich und meine Vampirenergie sehr freuen.
Momentan nicht die beste Idee. Kannst du überhaupt Corona bekommen, wenn du ein Vampir bist? Weil du hast ja kein... Du hast ja kein zentrales Nervensystem an sich. Also das setzt sich ja fest irgendwie im zentralen Nervensystem.
Und dann ärgere ich mich aber sehr, dass ich eigentlich konstant irgendwie eine Erkältung oder eine Grippe habe, wenn ich gar nicht krank werden kann.
Der kränkliche Vampir. Wirklich das schlimmste Schicksal. Du bist unsterblich krank.
Das ist auch ein Kinderbuch, an dem ich gerade arbeite übrigens.
Du bist die ganze Zeit krank, aber kannst daran nicht mal sterben. So ein Scheiß.
Ja, das ist ärgerlich. Da ärgere ich mich jetzt drüber und zwar in Ruhe. Vielen Dank, Basti. Alright. War mir wieder eine große Freude.
Ja, und, mir auch.
Ja, 10 Wochen und dann sehen wir uns das nächste Mal, weil dazwischen auch keine Shows sein werden. Hey, Stimmung.
Geil. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel rausgelassen hier. Jetzt hassen mich alle Leute.
Nee, ich glaube ganz lieb. Im Gegenteil.
Ciao, ciao.
Macht's es gut. Und drückt Basti, wenn ihr ihn seht.